Herzlich willkommen zum Online-Talk hier in D-Radio Wissen. Heute mit einer Porträtausgabe des Webschau-Teams. Unser Gast hat Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und schreibt im Moment an seiner Doktorarbeit über die philosophischen Theorien des Archivs. Er ist aber vor allem selbst im größten Archiv der Welt unterwegs, im Internet. Er hat die Seite twitkrit.de gegründet, die sich kritisch mit Tweets und Twitter-Phänomenen beschäftigt und organisiert Twitter-Lesungen. Außerdem betreibt er den Podcast Wir müssen reden. Seit 2 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Kontrollverlust über persönliche Daten und bloggt darüber. Seine privaten Gedanken bloggt er als MS Pro. Nebenbei arbeitet er als Journalist und hält Vorträge an Universitäten. Die Kontrolle über seine eigenen Daten hat er selbst zumindest zum Teil schon abgegeben. Sein privates Blog hat er unter die Do What The Fuck You Want To Public License gestellt. Außerdem kann man auf seiner Seite jederzeit verfolgen, wo er sich gerade aufhält. Im Moment sollte man ihn auf der Karte in Berlin-Schöneberg finden, denn von dort ist er uns zugeschaltet. Unser Gast heute im Online-Talk, Michael Seemann. Hallo.
Guten Tag.
Und aus Köln sagen hallo Thomas Reintjes
und Sebastian Sonntag.
Und bevor wir einsteigen, nochmal kurz ein Aufruf zum Mitmachen, zum Mitdiskutieren. Also wenn ihr Fragen habt an Michael Seemann oder uns einen Kommentar hinterlassen wollt, dann geht zum Beispiel auf Twitter, da sind wir zu finden unter dem Namen D-Radio Wissen. Auch bei Facebook und Google Plus findet ihr uns. Oder ihr geht auf unsere Website dradiowissen.de und da gibt's dann auf der Startseite einen Artikel zum Online-Talk, unter dem man auch Kommentare hinterlassen kann. Und ganz klassisch sind wir natürlich auch per E-Mail zu erreichen, die passende Adresse wissen@dradio.de.
Ja, wir freuen uns auf eure Fragen und Fragen haben wir auch eine ganze Menge vorbereitet und fangen traditionell mit einem kleinen Fragebogen an und würden dich bitten, die Fragen kurz zu beantworten. Ich fange mal an mit Name.
Michael Seemann.
Alter?
Ich bin jetzt 35.
Beruf?
Ich sag immer Blogger, das lässt die meisten Leute aber eher ratlos zurück.
Berufung?
Berufung, Blogger?
Soziale Netzwerke?
Alles, was so geht, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Apple, Windows, Linux?
Apple.
Zeitung oder Tablet?
Keines von beidem.
Offline-Hobbys?
Laufen, lesen, obwohl inwiefern ein Lesen heutzutage noch offline ist. Also.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Das wäre die Hölle.
Datenschutz ist?
Überkommen.
Das aktuelle Urheberrecht ist?
Überkommen.
Okay, jetzt dürfen wir auch etwas ausführlicher werden, nachdem wir jetzt einen ersten Eindruck von dir gewonnen haben. Erzähl uns doch erstmal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wovon du eigentlich lebst. Vom Bloggen?
Ja, vom Bloggen eher nicht so direkt, weil da bekomme ich nur über Flatter Einnahmen. Und das ist zwar mittlerweile durchaus eine Summe, die jetzt nicht irrelevant ist, aber die lange, lange, lange nicht dazu beitragen kann, mich über Wasser zu halten. Nein, eigentlich verdiene ich mein Geld damit, dass ich Vorträge halte, dass ich auf Podien sitze, dass ich Zeitungsartikel schreibe. Also jetzt gerade diesen Monat schreibe ich schon wieder an 3 Stücken und gleichzeitig und sitze auf einem Podium und habe eine Twitter-Lesung gemacht und so weiter und so fort. Das sind alles Einnahmen, die kommen so rein und die halten mich tatsächlich mittlerweile schon seit 2 Jahren über Wasser.
Du hast ja jetzt schon relativ viele Dinge aufgezählt, die du so machst. Ich habe eben auch schon eine halbe Minute lang gebraucht, um all die Sachen aufzuzählen, die so in deinem Leben passieren. Wie sieht denn so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil den gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich habe ein extrem unregelmäßiges Leben. Also ich stehe meistens irgendwann auf, wenn ich keinen Termin habe, irgendwann. Und das ist aber schon eher so vormittags. Und dann grase ich erstmal das Netz ab meistens. Und und dann beschäftige ich mich mit dem, was gerade so anliegt. Und das sind sehr unterschiedliche Dinge. Also entweder ich bereite einen Vortrag vor, ich lese, ich blogge oder schreibe einen Artikel oder wie auch immer. Und und abends gehe ich dann meistens noch weg.
Du bist ein Kopfarbeiter, also vieles von dem, was du bloggst, das sind halt eigene Gedanken, die du entwickelt hast, die ein bisschen in die Zukunft weisen. Wie entstehen die Gedanken? Hast du da eine Strategie dazu, um die zu entwickeln? Setzt du dich hin und sagst so, jetzt denke ich mal nach?
Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich glaube, eher gesagt, dass das, ich glaube, ich kann gar nicht anders. Ich habe das irgendwann mal angefangen, da war ich, glaube ich, da war ich noch in der Pubertät und seitdem verfolgt mich das. Also ich kann mir nicht Gedanken machen. Das ist eher so ein Fluch. Und irgendwann wird man immer besser dabei, sich Gedanken zu machen oder vielleicht kritischer dabei, sich Gedanken zu machen und schreibt nicht mehr alles auf. Und deswegen, das ist eigentlich Output, der tatsächlich einfach raus muss. Und der hat eben durch das Internet seinen Kanal gefunden.
Also du läufst schon mit dem Notizbuch permanent durch die Gegend oder mittlerweile fest mit dem Smartphone und machst dir permanent Notizen?
Ja, also wenn ich ja tatsächlich gerade in so einer Dankphase bin, die meistens, ja, unvermittelt hereinbricht, dann nehme ich mir tatsächlich das Notiz-App auf meinem iPhone und notiere mir da tatsächlich die Gedanken so runter. Teilweise entstehen da komplette Texte so, also konzeptionell, argumentativ, die ich dann nur noch so runterschreiben muss oder man muss halt sagen, dass natürlich ich auch eine ganze Menge, dass diese Denkarbeit sich akkumuliert und dass dass diese verschiedenen Denkwege, die ich bereits eingeschlagen habe, wieder dazu führen, dass ich dort Anschlussstellen für neue Gedanken finde. Das heißt also sozusagen, dass diese Theorien sich immer weiterspinnen, ne? Also weil sie immer anschlussfähig bleiben.
Und dieses Denken, das geht auch auf Kommando. Also du hast gerade gesagt, du schreibst auch Zeitungsartikel oder Artikel generell als Auftrag. Das geht auch oder sind das alles Themen, mit denen du dich schon beschäftigt hast?
Das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich schon beschäftigt habe. Ich bin kein Journalist im klassischen Sinne, dass ich jetzt sage, gib mir x-beliebiges Thema und ich recherchiere das einfach mal durch oder so. Das habe ich bisher jedenfalls noch nicht gemacht. Ich bin tatsächlich jemand, der immer angesprochen wird zu den Themen oder zu themennahen Dingen irgendwie zu schreiben. Also aktuell schreibe ich zum Beispiel über das Darknet oder über einen zweiten Artikel über Polyphonie auf Twitter und so. Das sind alles Sachen, wo man mich anspricht, weil ich dort irgendwie eine Expertise habe bisher. Und dann kommt es immer ganz drauf an, wenn mir so ein Thema unterbreitet wird, merke ich relativ schnell, ob mir dazu etwas einfällt. Also ob ich dazu gleich eine Idee habe. Und wenn ich keine Idee habe, dann bin ich auch immer sehr vorsichtig, so einen Auftrag anzunehmen.
In dein Notizbuch haben wir keinen Einblick, aber wir bitten unsere Gäste immer, uns Einblick in ihre Bookmarks zu geben. Und du hast uns auch ein paar interessante Links geschickt, die zu deinen Lieblingslinks gehören. Die sind auch alle nochmal verzeichnet auf unserer Website, auf deradiowissen.de. Und die erste Seite hat Sebastian sich angeguckt.
Genau, das sind die Datendichte und digitale Geschichte. Das ist eine Vortragsabschrift von Stefan Heidenreich. Er ist Kommunikationswissenschaftler und unter anderem Mitherausgeber des Autorenblogs kater.info. Er stellt in seinem Vortrag 8 Thesen vor, die sich mit der Digitalisierung der Welt beschäftigen. Zum Beispiel die Quantität der Daten schlägt die in Qualität um oder wir treten aus dem dunklen Zeitalter ins Licht. Worum geht es in dem Vortrag?
Ja, also es geht da, glaube ich, so um so eine phänomenologische Bestimmung dessen, was wir mit dem Internet gerade erleben. Und ich habe jetzt gerade diesen Text rausgesucht, weil der mir irgendwie über den Weg gelaufen ist und er mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat. Also einfach als Text auch. Er ist ungemein verständlich geschrieben, gleichzeitig hat er aber eine extreme Tiefe und analytische Schärfe. Das sind viele, viele Punkte, die mich sehr, sehr zum Denken gebracht hat. Also unter anderem dieser letzte Schlusssatz, der das ist so ein Gedankenexperiment, das ich jetzt für mich immer selber bei allen möglichen Thesen zur Zukunft für mich immer erprobe. Das heißt, die Frage, wie würde man in der Zukunft unser Jetzt betrachten? Ne? Also das heißt so ungefähr so, wie wir heutzutage auf ein bestimmtes Zeitalter zurückblicken, beispielsweise das Mittelalter, beispielsweise aber auch einfach die 60er Jahre, dann haben wir einen speziellen historischen Blick auf die Gegebenheiten und beurteilen sie mit einer gewissen Distanz und auch einer Wertung. Und dann sich zu fragen, wie werden Leute in der Zukunft oder vielleicht sogar wir selbst in der Zukunft auf diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, zurückblicken, das ist, glaube ich, ein unfassbar interessanter und ergiebiger Standpunkt, gerade wenn es um emanzipatorische Potenziale geht. Denn wenn wir uns überlegen, wir schauen jetzt auf die 60er Jahre, dann sehen wir irgendwie eine vermiefte BRD, mit wo es keine Frauenrechte gab, dass Homosexualität praktisch unter Strafe gestellt war und so weiter und so fort. Und empfinden uns selber als sehr, sehr viel emanzipierter, aufgeklärter und so weiter. Und ich glaube, das ist davon auszugehen, oder man sollte davon ausgehen, dass man das in Zukunft ebenso auf unser heutiges Zeitalter zurückblicken wird. Und wenn man das macht, dann kann man vielleicht ein bisschen die Potenziale zur weiteren Emanzipation des Menschen erfassen.
Werden wir dadurch vielleicht auch ein bisschen besser auf unsere Zeit jetzt zurückblicken können, weil wir in Zukunft möglicherweise mehr Daten über uns und auch vielleicht über unsere Vergangenheit haben? Ist das so auch so ein bisschen das Licht oder die Erleuchtung, die da in dem Vortrag erwähnt wird?
Das ist das, was Stefan Heidenreicher sagt. Also das heißt, dadurch, dass wir immer mehr Sensorik, immer mehr Informationen über das Jetzt aufzeichnen. Ne? Das heißt, er sagt ja, das Jetzt zeichnet sich selber auf. Wir brauchen gar keine Geschichtsschreibung mehr. Es geht ja in dem ganzen Vortrag auch um den Begriff der Geschichte. Mhm. Also das heißt, dadurch, dass sich alles aufzeichnet und immer vermehrt aufzeichnet, werden wir in einer Zukunft es als eine hell erleuchtete Zukunft erleben, die sich immer dunkler zurück. Wenn wir zurückgucken, dass dies dann immer dunkler wird. Das heißt also, wenn wir ins Heute blicken, dann wird das wahrscheinlich eine relativ dunkle Angelegenheit sein, weil wir noch relativ wenig Dinge aufzeichnen. Und wenn wir nochmal weiter 20 Jahre später, dann ist es einfach sozusagen stockenduster. Und das fand ich ein sehr schönes Bild festzustellen. Und das hat natürlich auch durch seine Anlehnung an, sag ich mal, diese Metaphorik der Aufklärung, ne, das Licht, hat das natürlich auch eine politische Aussage.
Du hast das Wort Kontrollverlust geprägt. Das ist ja auch der Name deines Blogs. In dem Blog hast du auch ein Glossar, in dem solche Begriffe dann nochmal erklärt werden. Kannst du uns mal die Kurzfassung fürs Radio geben? Was ist Kontrollverlust? Wer verliert da die Kontrolle über was?
Also ich glaube, der Kontrollverlust ist erst einmal ein subjektives Empfinden, das eben dadurch ausgelöst wird, dass die Interaktion von Informationen, also das heißt von Dingen, die ich zum Beispiel ins Internet stelle, die andere ins Internet stellen und die miteinander korrespondieren und kommunizieren, dass diese Interaktion plötzlich Effekte zeitigt, die ich nicht mehr vorhersehen kann. Ja? Und wenn das passiert, dann habe ich plötzlich das Gefühl, dass mir die Kontrolle entgleitet. Das ist natürlich erst einmal ein etwas, woran man sich gewöhnen muss. Wir haben sozusagen jetzt gerade diese neue Technologie, die in unser Leben tritt, mit der wir rumexperimentieren und wo uns immer mal wieder die Kontrolle entgleitet. Und man könnte jetzt annehmen, dass es im Grunde genommen nur eine Zeit braucht, bis wir uns dran gewöhnt haben, an diesen Kontrollverlust, und dann fühlt es sich wieder an wie Kontrolle. Ich glaube aber, dass es halt tatsächlich noch weitergeht, denn das, was das Internet tut und was die Computer tun, ist ja tatsächlich das Automatisieren von Prozessen, von Kommunikation und von, ich sag mal so allgemein gesprochen, von Ordnung. Und ich glaube, der Kontrollverlust, das ist sozusagen, wir sind in so einer Phasenverschiebung. Ich glaube, der tatsächliche endgültige Kontrollverlust wird dann sein, wenn sich die Dinge besser organisieren, als der Mensch es könnte.
Kontrollverlust, das löst Angst aus. Warum arbeitest du mit so einem negativen Wort? Warum nutzt du diesen Begriff und nicht etwas wie zum Beispiel Transparenz, was ja viel positiver besetzt ist?
Weil ich erstens tatsächlich glaube, dass dieser Prozess nicht ganz ungefährlich ist, dass es jedenfalls nicht ausreicht, nur darauf hinzuweisen, sondern dass man entsprechend auch sich über Gedanken machen muss, wie wir damit umgehen. Also ich halte das jetzt nicht für ungefährlich, das ist, was wird mir mal ganz gerne unterstellt, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, dass wir die Kontrolle abgeben, auch eine ganz zentrale ist, und dass wir, glaube ich, tatsächlich nur gesellschaftlich weiterkommen, wenn wir das auch so akzeptieren, wenn wir das so als Kontrollverlust auch akzeptieren.
Aber können wir das denn überhaupt? Strebt nicht die ganze Menschheit permanent danach, möglichst viel Kontrolle zu erlangen?
Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das kommt einem immer so vor. Aber im Endeffekt, in der gesamten Menschheitsgeschichte, ist eine Geschichte des Kontrollverlustes, wenn man so will. Also seit sich Menschen irgendwie in Gemeinschaften organisieren, muss das Individuum Kontrolle abgeben. Ja, und eins der wichtigsten Beispiele ist sicherlich zum Beispiel die Arbeitsteilung, die ja auch eine Art Kontrollverlust über den Produktionsprozess ist des Individuums. Also ich glaube, dass halt wir, wenn wir uns auf komplexerem Niveau als Gesellschaft organisieren, dass wir immer dazu aufgerufen sind, Kontrolle abzugeben an die Gemeinschaft oder an irgendwelche Institutionen. Und ich glaube, jetzt ist wieder so ein neuer Punkt gekommen, an dem es wieder so ist, dass wir zum Beispiel feststellen, dass wir Dinge über das Internet besser organisiert bekommen als zum Beispiel über Institutionen. Das ist dann aber kein gerichteter Prozess mehr. Wenn man zum Beispiel beispielsweise vergleicht eine Aktivisten-Szene, die sich über einen Hashtag organisiert, wie zum Beispiel Occupy, ja, Occupy Wall Street, vergleicht mit dem, was wir bisher als politische Organisation wahrgenommen haben, wie zum Beispiel einer Partei oder einem NGO, ja, dann merkt man plötzlich, dass dort viel, viel flüssigere, viel, viel organischere Organisationsprozesse stattfinden, als die wir gewohnt sind und wo plötzlich niemand mehr Kontrolle hat. Und ich glaube, wenn wir diese Beispiele betrachten, davon gibt es ja eine ganze Menge, dann stellen wir fest, dass Kontrolle gar nicht so die effizienteste Möglichkeit ist für Organisation.
Okay, du hast jetzt gesagt, Kontrolle abgeben. Das heißt, die Kontrolle geht gar nicht wirklich verloren, sondern sie wandert nur in andere Hände. Also Beispiel, die Crowd kontrolliert jetzt Doktorarbeiten auf Plagiate oder Wikipedia-Einträge auf Plausibilität, und die Brockhaus-Redaktion, die hat eben die Kontrolle über das lexikalische Wissen verloren. Also verschiebt sich die Kontrolle nur?
Nein, ich würde das sagen, die Kontrolle verschwindet tatsächlich. Also ich glaube, es gibt eben verschiedene Arten, Dinge zu organisieren, und eine davon ist, es über Kontrolle zu machen. Das heißt also, ein subjektiv gerichteter Prozess, ja, wo jemand mit einer klaren Intention vorgeht nach Schema F und Plan 17 und so, und dann halt tatsächlich einmal alles durchdekliniert. Und das ist der Brockhaus gewesen. Auch wenn da viele verschiedene dran mitgeschrieben haben. Die Wikipedia geht einen ganz, ganz weiten Schritt in Richtung, wir haben gar keine Kontrolle mehr darüber. Ja? Also jedenfalls am Anfang war es komplett so, dass natürlich jeder alles editieren konnte. Das heißt also, die Autorenschaft von Artikeln wurde komplett aufgegeben, und damit wurde auch Kontrolle aufgegeben. Jetzt mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen anders geworden, dadurch, dass sozusagen jetzt mittlerweile eine etablierte Community dort vorhanden ist, die dann wiederum eigene Kontrollstrukturen sich gebildet haben. Aber im Endeffekt war die Wikipedia ein Phänomen, das erst einmal aus dem Kontrollverlust heraus entstanden ist und auch ohne Kontrolle existieren konnte.
Und auch Facebook, Google, Apple übernehmen nicht die Kontrolle?
Jein. Also sie rücken natürlich jetzt in eine Position, wo eine gewisse Kontrolle wo sie eine gewisse Machtposition erlangen. Dadurch, dass sie die Plattformen bieten, auf denen sich diese an sich kontrollverlustigen Prozesse sozusagen stattfinden, indem sie diese Plattformen dafür bieten. Ich glaube, die Macht wird aber oft überschätzt. Ich glaube, dass wenn diese Macht allzu sehr missbraucht würde, dass sich genau die gleichen Prozesse auch ganz woanders stattfinden können. Und das ist natürlich die Frage. Also das ist sicherlich eine der wichtigsten Zukunftsfragen, inwiefern wir eben diese Plattformen davon abhalten können, die Macht, die sie haben, auch gegen die Prozesse, die dort stattfinden, einzusetzen. Und das ist eben das Thema der Plattformneutralität, das ich sozusagen nebenbei dann noch aufgemacht habe. Das ist sozusagen einen eigenen Themenbereich, der eben genau damit sich beschäftigt.
Ja. Welche Konsequenzen ziehst du denn jetzt für dich persönlich daraus? Also du gibst ja eigentlich mehr Kontrolle auf als nötig. Also du lässt mehr Kontrollverlust zu.
Das ist natürlich auch, es hat natürlich auch einen gewissen experimentellen Charakter, denn ich bin jemand, der natürlich über diese Dinge nachdenkt, aber ich will natürlich auch herausfinden, wie sich das anfühlt, was das für Vor- und was für Nachteile hat auf der individuellen Ebene. Also ich kann nicht irgendwie einfach irgendwelche Thesen aufstellen und dann nicht irgendwie versuchen, zumindest herauszufinden, wie das überhaupt ist und wie schlimm das ist oder wie nicht schlimm das ist. Und deswegen gebe ich natürlich auch ein bisschen mehr Preis als andere. Andererseits macht es aber auch Spaß natürlich.
Mhm. Ja, die klassischen Ängste, die damit immer reinspielen. Also das klassische Beispiel ist ja, die Wohnung könnte ausgeraubt werden, wenn jemand weiß, du bist nicht zu Hause. Machst du dich dann dadurch auch angreifbarer durch die Transparenz?
Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob man tatsächlich jeder das so machen könnte wie ich, denn ich habe in meiner Wohnung ein paar Bücher und das war's. Ich habe nicht jetzt so viel Kram, den man klauen könnte. Mein Rechner und mein Telefon habe ich meistens an meinem Körper. Insofern, ja, viel Spaß in meiner Wohnung.
Es muss ja nicht auf die Wohnung beschränkt sein. Also du kannst ja auch dich auf andere Art und Weise angreifbar machen, indem du mehr über dich preisgibst.
Ja klar, natürlich. Also ich glaube, ich kenne auch tatsächlich Beispiele von Leuten, die Dinge von sich preisgegeben haben, die, sag ich mal, eher intimer Natur sind, öffentlich, die dann dafür auch tatsächlich angegriffen werden. Diese Leute leiden dann natürlich darunter, aber ich glaube nicht, dass es sie wirklich nachhaltig schädigt. Es ist dann auch meistens so, dass die soziale Stigmatisierung, jedenfalls nach meinem Empfinden, eher gegen die Angreifer dann passieren als gegen den Angegriffenen.
Was bedeutet der Kontrollverlust in letzter Konsequenz? Datenschutzgesetze abschaffen, weil wir eh nicht verhindern können, dass die Daten frei durchs Internet flottieren?
Ja, ich wäre damit vorsichtig, die Datenschutzgesetze einfach so abzuschaffen. Also ich glaube, sie müssen definitiv angepasst werden. Wir müssen, ich glaube, da bin ich auch komplett konform, fast mit jedem, der sich mit Datenschutz auskennt. Ich wäre für einen stufenweisen Rückbau. Also das heißt, ich empfinde den Datenschutz immer noch als eine wichtige Institution heutzutage, die allerdings ein Rückzugsgefecht führt. Dieses Rückzugsgefecht halte ich nach wie vor für wichtig, aber eben nicht mehr als eine zukünftige Institution, die wir unbedingt brauchen. Wir haben beispielsweise solche Dinge wie die Datensparsamkeit oder die Zweckbindung, die im Datenschutz eine wichtige Rolle spielen, die, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß sind, die für Datensammlungen aller Art eher hinderlich sind und auch, sag ich mal, gesellschaftlichen Fortschritt verhindern. Und deswegen müsste man zum Beispiel bei solchen Dingen ansetzen. Andererseits muss man aber tatsächlich zum Beispiel den Staat, so wie wir ihn heute noch in seiner Verfasstheit haben, davon abhalten, irgendwie hemmungslos zum Beispiel zu kontrollieren, wer wann wie auf welcher Webseite surft. Also das heißt, die Vorratsdatenspeicherung ist immer noch ein Ziel, gegen das man sinnvollerweise sein muss, wenn man für zum Beispiel auch für Freiheit im Internet ist, ja.
Ich würde ganz gerne mit dir jetzt nochmal über eine deiner Lieblingsseiten sprechen, was aber einen harten thematischen Bruch bedeutet. Machen wir jetzt trotzdem mal. Und zwar hast du die Seite animalbeingdicks.com an uns weitergegeben. Das ist eine Seite mit kurzen Tiervideos. Also es sind eigentlich so GIF-Animationen, in denen Tiere irgendwas Lustiges machen. Natürlich mit schön viel Katzen-Content. Wie muss ich mir das vorstellen? Du machst dir den ganzen Tag weitreichende Gedanken über die Zukunft des Internets und unsere Gesellschaft und zwischendurch schaust du dir ja dann an, wie ein Angler von einem Schaf in den Teich geschubst wird?
Ja, das ist, ich finde, das ist die lustigste Webseite auf der ganzen Welt.
Also, tatsächlich?
Ja. Also ich kann mich dabei immer weglachen. Ich weiß nicht, also es ist diese Mischung aus Ja, natürlich irgendwie dieses Cuteness-Ding, was natürlich im Internet immer eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, aber zugleich mit diesem Arschlochverhalten, das sozusagen immer zum Vorschein kommt. Also diese Kombination, die macht irgendwie, die spricht mich absolut an. Also das ist, ja.
Also sitzt du wirklich dann zwischendurch mal in einer Pause da und guckst dir 10 Minuten, also ich habe die Seite mir natürlich auch angeguckt und bin auch erstmal dran hängen geblieben. Irgendwie, die haben ja schon so einen Suchtfaktor, diese Seiten.
Ja, auf jeden Fall.
Also du machst da wirklich Pause und guckst dir das dann an, so zwischendurch am Tag mal?
Ja, ich mache ja nie Pause. Mein Leben ist ja eine Pause und ich bin halt mal am Schreiben, mal am Animal Being Dicks gucken.
Verstehe. Bist du denn ein Tierfreund oder warum ausgerechnet so eine Tierseite?
Ja, ich bin ein Tierfreund. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich mag auch Katzen und alles, was so flauscht. Also was so kriecht und fleucht, das mag ich nicht so, dass diese ganzen Insektendinger und so, aber.
Hast du selber gerade ein Tier?
Nee, ich habe letztes Jahr kein Tier, nee. Meine Wohnsituation lässt das, glaube ich, gerade nicht zu.
Ja, über die sprechen wir ja auch noch gleich. So ein Tier begrenzt ja dann wahrscheinlich auch ein Stück weit. Aber vielleicht lassen wir das gerade noch außen vor.
Wir beide, Sebastian und ich, sind ja Teil des Teams, das jeden Tag um 9 und um 13 Uhr bei D-Radio Wissen die Webschau präsentiert. Und Sebastian, am Dienstag warst du dran und hast da ein Thema aufgegriffen, um das du wahrscheinlich kaum herumgekommen bist.
Nee, war schwierig. Also es ging um die digitale Demenz, ein Begriff, den der Hirnforscher Manfred Spitzer geprägt hat. Er stellt in seinem Buch verschiedene Thesen vor, die er mit Studien belegt hat. Zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche mit viel Mediengebrauch, und dazu zähle auch Fernsehen und Telefon, früher und öfter im Alter an Alzheimer erkranken, oder dass Kinder und Jugendliche durch Mediengebrauch dümmer würden, oberflächlicher, unkonzentrierter, sie verfügen über mangelnde Selbstkontrolle, so schreibt er das. Kinder und Jugendliche hätten bei starkem privaten Mediengebrauch schlechtere Noten und später schlechtere Bildungskarrieren. Mediengebrauch gehe mit schlechten Gefühlen und Depressivität nicht nur einher, sondern verursache sie. Das so ein paar Auszüge aus den Thesen, die er übrigens dann auch letzten Sonntag bei Günther Jauch vorstellen durfte. Digitale Demenz nennt er das Ganze. Glaubst du daran? Macht Internet dumm?
Ich glaube nicht, dass das Internet dumm macht. Also ich glaube, das Internet hat natürlich erstmal überhaupt dieses Potenzial, jeden unglaublich intelligent zu machen, denn all das Wissen, was da drin steht, ist, glaube ich, mehr als die Menschheit jemals überhaupt zur Verfügung hatte, und sie steht jetzt jedem auf einem Klick zur Verfügung. Das heißt also, potenziell kann das Internet, glaube ich, Leute viel, viel intelligenter machen, als sie jemals waren. Ich kenne viele, viele Leute, die, sag ich mal, nach Spitzers Definition sicherlich sowas wie, keine Ahnung, internetsüchtig wären oder so, und ich wäre es wahrscheinlich auch. Ich halte mich selber jetzt für persönlich nicht besonders dumm, und auch die meisten Leute in meinem Umgang halte ich nicht für nicht besonders dumm. Wenn ich genau betrachte, habe ich eigentlich die intelligentesten Leute, die ich kenne, im Internet kennengelernt. Und ja, ich glaube, das ist für mich eine absurde These, ganz ehrlich. Überhaupt diese Idee, das Internet verändert das Gehirn, finde ich relativ banal. Ich glaube, wenn der Mediengebrauch das Gehirn nicht verändern würde, dann wäre irgendwas falsch mit dem Gehirn. Dass wir vielleicht irgendwie andere Kriterien mittlerweile, dass wir vielleicht durch den Mediengebrauch auch vielleicht anders mit Medien umgehen, anders andere Anforderungen zum Beispiel an das Gehirn haben, ist aber auch relativ klar. Also es wird ja auch zum Beispiel beklagt, dass wir dann durch die Navigationssysteme unser Orientierungssinn irgendwie verloren geht. Mhm. Es wird gesagt, wir können uns Dinge nicht mehr merken, weil wir irgendwie alles in unsere digitalen Geräte abspeichern. Und dann muss ich dann entgegenhalten, ja, dann brauchen wir tatsächlich dieses große Erinnerungsvermögen an irgendwelche Faktenänderungen nicht mehr, weil wir können alles in Wikipedia nachschlagen. Wir brauchen auch keinen Orientierungssinn, wenn wir eine Navigations-App haben, die uns leitet. Und wir brauchen vielleicht auch weniger Konzentrationsphasen, denn sind vielleicht Bücher einfach nicht mehr richtig konzipiert für die Konzentrationsphasen, die wir haben.
Kannst du denn konzentriert am Stück arbeiten? Also ich kenne so viele aus unserer, kann ich fast sagen, Generation, die dann viel im Netz unterwegs sind und ständig natürlich abgelenkt werden durch irgendwas, durch irgendein lustiges Tiervideo zum Beispiel, oder Facebook geht irgendwo auf oder sowas. Kannst du konzentriert am Stück arbeiten?
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich gerade sozusagen in so einem Flow bin und gerade es läuft, dann kann ich mich sehr, sehr gut konzentrieren, kann auch alles andere ausblenden. Immer dann, wenn ich gerade nicht so richtig weiterkomme, dann lenke ich mich natürlich ab. Aber ich Es kann auch durchaus sein, also das will ich gar nicht bestreiten, dass zum Beispiel das Internet oder der Internetgebrauch tatsächlich die Konzentrationsphasenspanne irgendwie verändert. Die Frage ist nur, ob das etwas Schlechtes sein muss. Also ich kann mir kurz vorstellen, dass vielleicht lange Phasen der Konzentration eines Tages als eine unsoziale Art des Denkens stattfinden, wo man doch sozusagen jetzt die ganze Zeit immer dauerconnected ist mit der Community und in einem Verbund denkt. Das passiert zum Beispiel auf Twitter ganz interessant. Also ich, wenn ich zum Beispiel in meinem Denkprozess haue ich manchmal einfach auch Sachen einfach als Tweet raus, kriege dann sofort Antworten darauf. Es entsteht eine Diskussion, ich bekomme wieder Anregungen, Feedback und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt mittlerweile, es entsteht auch gerade eine neue Art des Denkens, des sozialen Denkens, gerade durch diese Echtzeitvernetzung.
Manfred Spitzer hat ja auch so ein bisschen Angst um unsere Kinder. Also er sagt, er möchte die Kinder erst so ab 16 oder 18 ins Internet lassen, weil man zum Beispiel für Google Vorwissen braucht, um es ordentlich bedienen zu können. Ist es für dich auch so? Braucht man einen gewissen Wissensstand, um Google bedienen zu können, oder ist es eher für dich Zugang zum Wissen?
Also meine Vermutung ist ja, dass es sehr, sehr wenige Zwölfjährige gibt, die denen Manfred Spitzer in Sachen Google überlegen ist. Aber das ist jetzt meine These.
Okay. Vielleicht bleiben wir noch so ganz grob Moment bei der digitalen Demenz. Und das passt vielleicht auch so ein bisschen noch zu einer deiner Lieblingsseiten. Das Plom-Wiki von Christian Heller. Er beschreibt das als eine Art Auslagerung für sein Gedächtnis. Ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass das Internet dumm macht, weil Dinge, die wir eigentlich irgendwie im Hirn speichern könnten, die stehen jetzt bei ihm zumindest im Netz. Aber das ist nur so eine steile These von mir. Wie würdest du das beschreiben, was er da tut in seinem Wiki?
Ja, also er versucht tatsächlich, alle möglichen für ihn relevanten Informationen an einem zentralen Ort abzuspeichern. Ich finde das ein sehr interessantes Experiment, weil er dadurch nicht nur sozusagen sein Privatleben zugänglich macht gegenüber anderen Leuten. Das ist sozusagen dieses Post-Privacy-Experiment. Christian Heller ist ja auch derjenige, der die Post-Privacy-Debatte losgetreten hat. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch ein Archivexperiment sozusagen. Ja, wie was ist, wenn ich alles archiviere, also mein gesamtes Leben und alle relevanten Dinge sich über Jahre rückverfolgen und lassen so. Ich beobachte das und ganz interessiert, weil er auch zum Beispiel dort auch immer so seinen Tagesablauf beschreibt, der dann auch teilweise aus den Links besteht, die er gerade sich anschaut. Und was ich ganz, ganz besonders empfehlen kann ist für Außenstehende, sind die Lektüre-Notizen. Also er annotiert tatsächlich jedes Buch, das er liest. Und zwar sehr ausführlich und lesenswert, so dass man sich tatsächlich eine Komplettzusammenfassung dieser Bücher irgendwie dort einfach mal durchlesen kann. Das finde ich auch das finde ich zum Beispiel einen wunderbaren Dienst an der Menschheit.
Du sagst, du beobachtest das interessiert. Wäre das auch möglicherweise ein System für dich? Oder wie organisierst du dich im Netz? Also ich meine, man kriegt ja andauernd irgendwelche Links zu coolen Seiten, Videos, Artikeln oder sowas, die man sich dringend anschauen sollte. Wie behältst du da einen Überblick?
Ja, ich glaube, so meine Hauptinformationsquelle ist tatsächlich mein Twitter-Stream, den ich sozusagen ständig im Blick habe. Also ich bin, also nicht ständig, aber fast die meiste Zeit, wenn ich irgendwie online bin, dann ist mein Twitter-Stream irgendwie im Blick und ich bin die meiste Zeit online. Und die Frage ist halt, wie ich mich archiviere. Und das ist natürlich eine sehr, sehr dezentrale Geschichte bei mir, dass ich eben in verschiedenen Social Networks unterwegs bin, verschiedene Dienste nutze für verschiedene Dinge und dann sozusagen alles an unterschiedlichen Stellen sich archiviert. Das hat seine Vor- und das sind seine Nachteile. Einerseits ist es natürlich oft sehr viel leichter, weil diese Dienste extra dafür da sind, um eine spezielle Tätigkeit zu machen. Andererseits habe ich das eben dann sozusagen verstreut im Netz und nicht irgendwie zentral wie Christian Heller in seinem Wiki.
Ein anderes Thema, was dir, vermute ich, am Herzen liegt, ist die Frage, ob wir heute noch Dinge besitzen müssen, also deren Eigentümer sein müssen, oder ob es einfach reicht, wenn wir den Zugang dazu haben. Also ganz praktisch, das eigene Auto, das lässt sich in vielen Städten ja schon ganz gut durch Carsharing ersetzen. In Köln ist jetzt gerade ein weiterer Anbieter hier auf den Markt gekommen. Jetzt sind es mindestens 3, die hier konkurrieren. Ich bin da auch Kunde, zugegeben. Oder auch, wenn ich an meine Musiksammlung denke, da habe ich viel Arbeit reingesteckt, die zusammenzustellen, aber jetzt überlege ich mir doch, ob ich nicht auf Mietmusik aus dem Netz umsteigen soll. Und du sagst ja auch, Eigentum wird unwichtiger, der Zugang zu Dingen ist entscheidend. Versuchst du denn aktiv die Zahl der Dinge zu reduzieren, deren Eigentümer du bist?
Ja, nicht so ganz so aktiv. Das ist ganz interessant. Also es ist auch zum Beispiel ein Projekt in dem Plom-Wiki betrachtet. In dem Plom-Wiki wird Christian Heller hat dieses Projekt, dass er jeden Tag ein Ding in seiner Wohnung loswerden will. Ja, irgendwie koste es, was es wolle. Und nee, so ein Projekt habe ich leider nicht. Aber ich achte schon sehr, sehr genau darauf, was ich mir anschaffe. Also bevor ich mir irgendwie einen Gegenstand kaufe, überlege ich mir das dreimal auch aus diesem Gesichtspunkt heraus, dass ich ihn dann tatsächlich irgendwo hinstellen muss in meiner kleinen Wohnung und dass er mich dann irgendwie belastet und wenn ich das nächste Mal umziehen muss, dann werde ich ihn mitnehmen müssen. Deswegen frage ich mich, wie oft werde ich ihn wirklich benutzen oder werde ich jetzt, kann ich mir das nicht vielleicht auch die gleiche Dienstleistung auch irgendwie anders besorgen? Beispielsweise eine Bohrmaschine hat dann doch irgendwie auch einen Nachbar, wenn man jetzt nicht irgendwie in einem Einfamilienhaus wohnt, kann man da einfach mal klingeln. Oder wenn man, ich habe zum Beispiel jetzt auch schon seit Jahren keinen Drucker mehr, weil ich habe ein Internetcafé gleich nebenan, wo ich dann eben drucke. Das kostet mich dann zwar irgendwie Geld, relativ viel sogar, ne, irgendwie 10 Cent pro Seite, aber ich brauche dann halt diesen Drucker nicht bei mir rumstehen zu haben, der dann irgendwie immer mal wieder mit einem neuen Papier aufgefüllt werden muss und einen Toner und dies und jenes. Und so viel muss ich ja gar nicht drucken. Das heißt also, es sind ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir tatsächlich überlegt habe, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Und ja, das ist eher so eine Vermeidungsstrategie.
Sind das nur praktische Dinge wie ein Drucker oder eine Bohrmaschine? Oder ist es auch dieses, also man hat einfach unheimlich viel Zeug, an dem man auch irgendwie hängt. Wirst du das dann auch alles los? Hast du keinen Keller voller Gerümpel?
Ja, nee, also ich bin auch nicht so derjenige, der sich irgendwie emotional an Dinge bindet. Insofern kann ich relativ gut entschlacken. So. Ich habe natürlich ein paar irgendwie Fotografien und solche Sachen, die ich noch irgendwie rumliegen habe, aber das ist jetzt nicht kein relevanter Teil meines Eigentums.
Inwiefern spielt denn, wenn man sich den Zugang zu Dingen verschaffen will, das Internet eine Rolle? Ist das Internet für diese Entwicklung entscheidend?
Ja, natürlich. Also das spielt natürlich ganz in erster Linie dort eine Rolle, wo es um Informationen geht. Also alles, was ich sozusagen an digitaler Information sozusagen haben kann, ist meistens im Internet auch irgendwie verfügbar und brauche ich deswegen nicht irgendwie lokal zu speichern oder irgendwie abzulegen. Das heißt also zum Beispiel Filme oder Musik oder so etwas, das geht jetzt mittlerweile alles irgendwie über die Wolke. Es geht natürlich auch alles, was in der Wikipedia steht oder irgendwie alle gemeinfreien Werke, die mittlerweile ja auch alle online zu haben sind, Gesetzestexte etc. All das braucht man nicht mehr. Und am liebsten hätte ich tatsächlich gerne eine Welt, in der ich auch meinen gesamten Bücherschrank einfach nicht mehr bräuchte, weil die gesamten Texte einfach im Netz stehen würden und ich sie mir bei Bedarf ziehen kann, auf meinen Reader, auf meinen Kindle packen kann oder so weiter und so fort und die ich dann eben auch Volltext durchsuchen kann und fertig ist die Laube. Also das heißt, dort spielt es natürlich eine Rolle, aber es spielt auch tatsächlich bei allen anderen Bereichen eine Rolle. Und das ist, glaube ich, das Neue, was wir sehen. Die modernen Carsharing-Dienste zum Beispiel, die sind alle über das Internet buchbar. Was natürlich diesen Vorteil hat, dass ich relativ schnell und ad hoc eben ein Auto mieten kann. Ich kann eben über eine App sehen, wo das nächste Auto gleich um die Ecke ist und so weiter. Das geht alles über das Internet und das verringert extrem die Transaktionskosten von Mieten und dadurch werden solche Geschäftsmodelle überhaupt erst sinnvoll. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Airbnb, das sozusagen eine Art, mit diesem Tool kann man sich sozusagen selbst in ein Hotel verwandeln. Wenn man ein Gästezimmer hat, dann kann man das irgendwie dort reinstellen und dann kann man das mal eben für eine Nacht buchen. So, das sind zum Beispiel Geschäftsmodelle, die sind erst durch das Internet und die gesunkenen Transaktionskosten durch das Internet überhaupt erst möglich geworden. Und natürlich verflüssigt dadurch das Internet extrem alle möglichen Bereiche, was den Zugriff auf Gegenstände angeht.
Also Internet ist vielleicht eine Voraussetzung oder zumindest ein Katalysator für diese Entwicklung. Was muss denn noch erfüllt sein, damit sich Menschen gegen Eigentum und für Zugang zu Dingen entscheiden? Also wahrscheinlich kann das ja auch nicht jeder. So Carsharing sind eher in großen Städten zu finden. Familien haben wahrscheinlich wegen Kindern immer Kram. Also ja, was muss man, welche Voraussetzungen müssen da sein?
Das sind natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Ich glaube, man braucht für verschiedene Dinge definitiv so eine Art Garantie, dass ich jederzeit auf die Ressource zugreifen kann. Also beispielsweise ein Auto, das in der Nähe ist. Und es reicht mir nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie, oh scheiße, jetzt muss ich halt mal eine Stunde warten. Also für viele Leute ist das inakzeptabel. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich der Kostenfaktor. Also wenn ich muss damit auch relativ sehr viel billiger bei wegkommen. Es muss nicht unbedingt sein, aber es kann ein Faktor sein, dass ich damit billiger wegkomme, als wenn ich mir ein eigenes Auto habe.
Oder zumindest genauso teuer im Zweifel.
Ne? Ja, im Zweifelsfall genauso teuer. Aber zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel dann, wenn ich kein eigenes Auto habe, habe ich auch keine Wartungskosten und keine und diesen ganzen Kram und in die Werkstatt fahren und jetzt muss ich wieder TÜV holen und auch die Abgasplakette ist auch schon wieder veraltet und diesen ganzen Fu, den man sich sozusagen damit auflädt, ein eigenes Auto zu unterhalten, das sind ja auch alles Transaktionskosten, die man vermeiden kann.
Ja, Transaktionskosten, um das Thema ging es auch und im Zusammenhang mit dem Thema Eigentum bei einem Vortrag, den du zusammen mit Julian Flynn beim Piratencamp gehalten hast, und da habt ihr erzählt, es gibt Situationen, in denen man seinen Freunden gar nicht erst erzählen muss, was man gestern gemacht hat, denn das wissen die alle schon aus dem Netz, aus sozialen Netzwerken. Also das ist auch eine Erscheinung von Senkung der Transaktionskosten. Die Freunde wissen sowieso schon alles. Und dann habt ihr gesagt, dann bleibt Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Aber also was sind diese wirklich wichtigen Dinge? Ist Smalltalk nicht auch wichtig? Kann man jeden Tag mit seinen Freunden dann über die großen Probleme der Welt philosophieren, wenn ich ihnen nicht mehr erzählen muss, dass ich einen Platten an meinem Fahrrad habe?
Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es den Smalltalk ersetzt. Im Gegenteil, meistens ist die Information, die ich bereits über diesen Menschen schon im Internet gelesen habe, überhaupt der Einstieg in einen Smalltalk. Das heißt, ich muss nicht irgendwie ich muss ihn nicht fragen, sag mal, Wetter ist ganz schön scheiße, oder? Sondern ich kann halt direkt sagen, sag mal, dein Fahrrad, das hatte doch einen Platten, hast du es gelöst? Ja, und hab dann sozusagen einen direkt viel, viel persönlichen Einstieg in den Smalltalk. Also ich wollte jetzt gar nicht damit sagen, dass wir den Smalltalk ersetzen wollen. Smalltalk ist eine schöne Sache.
Aber das heißt doch auch, Senkung der Transaktionskosten, dass alles immer direkt verfügbar ist. Und wir müssen uns um gar nichts mehr kümmern. Werden wir unheimlich bequem dadurch?
Ich glaube nicht. Was ich eher feststelle, zum Beispiel, dass ich durch die Senkung der Transaktionskosten zur Unterhaltung von Freundschaften hat sich mein Sozialleben insofern geändert, dass ich einfach viel, viel mehr Kontakt zu viel, viel mehr Leuten habe. Also durch zum Beispiel Facebook und Twitter unterhalte ich viel mehr, ja, in Anführungsstrichen Freundschaften, als ich das noch vor der Internetzeit überhaupt möglich gewesen wäre. Das heißt also, die Senkung der Transaktionskosten führt nicht dazu, dass ich dann einfach sozusagen bequem einfach auf meinem Bett rumliege, sondern dass ich tatsächlich diese frei gewordenen Ressourcen dafür nutze, noch mit mehr Leuten zu kommunizieren, noch mit mehr Leuten in Kontakt zu bleiben.
Okay, wenn die alle nett und freundlich sind und sich daraus Freundschaften entwickeln, ist das ja gut. Aber ist es nicht auch ein Punkt, dass irgendjemand ja den Gegenstand, die Bohrmaschine besitzen muss und dann halt auch durch dieses Eigentum das Recht hat, jemanden von der Nutzung auszuschließen oder jemanden zuzulassen. Also der Eigentümer könnte sagen, du passt mir nicht, du darfst jetzt meine Bohrmaschine nicht nutzen. Ist das nicht ein Problem, was man da lösen muss, um Willkür zu vermeiden?
Das ist wieder dasselbe Problem, interessanterweise, das wir vorhin auch schon besprochen hatten mit den Plattformen von Google, Apple etc. Wir haben das gleiche Prinzip. Das heißt also, dort haben wir in dem Moment, wo sozusagen mein Eigentum zu, ja, sag ich mal, einem sozialen Ding wird, ne, werde ich zur Plattform. Das ist das Interessante. Und damit haben wir wieder das Problem der Plattformneutralität. Das heißt also, wenn wir jetzt tatsächlich anfangen, einen Großteil unserer unseres Everyday Life auf solche Mietmodelle oder Zugangsmodelle umzustellen, dann müssen wir eben dieses Problem der Plattformneutralität lösen, das genau daraus besteht, dass eben es immer einen Eigentümer gibt und dieser Eigentümer mehr oder weniger willkürlich Zugang entziehen kann oder Regeln diktieren kann, wie dieser Zugang auszusehen hat oder was man damit machen kann und nicht, ne? Und das sind tatsächlich insgesamt, also nicht nur was Google, Apple und so weiter angeht, sondern tatsächlich insgesamt die politischen Herausforderungen der Zukunft.
Wie ist das mit dem Thema Eigentum und Status? Das ist doch, also in Deutschland würde man ja sagen, ich muss ein dickes Auto haben und dadurch symbolisiere ich meinen Status. Aber wenn dann auf dem dicken Auto irgendwie die Werbung vom Carsharing-Anbieter draufklebt, dann ist das nicht mehr so cool. Ist das überwindbar?
Ich glaube sehr fest daran. Wenn wir über Status reden, dann reden wir tatsächlich über Identifikationsschemata so für Menschen. Also womit identifiziere ich mich? Ich glaube, dass Statussymbole für alle möglichen Leute eine Ressource waren, um sich damit nach außen hin abzugrenzen oder beziehungsweise ihre Identität damit zu definieren. Aber ich glaube, dass es immer ein sehr ungenaues und sehr schlechtes Mittel war, die Identität auszudrücken. Die Identität lässt sich doch im Internet viel besser ausdrücken. Also dadurch, dass wir jetzt alle mittlerweile irgendwie Profilseiten unterhalten, wo wir unsere Persönlichkeit in einer viel, viel komplexeren Form ausdrücken können, sehe ich persönlich jetzt natürlich, sehe ich schon lange keinen Sinn mehr in Statussymbolen. Und ich glaube, dass es durchaus auch gesellschaftlich so empfunden werden kann, wenn das sich erst einmal so weit durchgesetzt hat.
Und das funktioniert auch bei dir im Leben? Also ganz am Anfang hast du gesagt, du hast dich für den Hardware-Konzern mit dem Apfel drauf entschieden. Vermutlich hast du dann auch ein Gerät. Ist das nur aus praktischen Gründen?
Das ist nur aus praktischen Gründen, ja. Also ich finde es natürlich auch schön, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht als Statussymbol. Dafür hat es auch einfach jeder mittlerweile. Also und das stört mich auch nicht, dass es jeder hat. Das ist für mich irrelevant. Also es geht tatsächlich nicht um Abgrenzung, sondern wenn ein ähnliches Produkt mir den gleichen Komfort bieten würde, würde ich auch auf das gehen.
Kommen wir nochmal zu einem deiner Lieblingsseiten. Das ist in dem Fall keine Seite, sondern ein Video, in dem man ein Kamerabild sieht, in dem quasi live Dinge aus der realen Welt gelöscht werden. Ein Beispiel war da ein USB-Stick auf dem Tisch. Der lag da so rum und dann wurde er rauskopiert und dann sieht man quasi im Live-Kamerabild, dass er nicht mehr zu sehen ist. Was findest du spannend daran?
Ja, also das zeigt zum Beispiel auch noch wieder einen weiteren Effekt, glaube ich, der in der Zukunft eine Rolle spielt. Und zwar, dass wir immer mehr anfangen, die Wahrnehmung von der Realität zu entkoppeln. Im Grunde genommen ist es der gleiche Prozess, den wir schon seit 100 Jahren haben. Also wenn wir schon seit 100 Jahren, wenn die Leute in der Bahn sitzen, haben Zeitung gelesen, als sich gegenseitig angestarrt. Mhm. Denn die Zeitung war interessanter als der Gegenüber. Wenn ich heutzutage in der Bahn sitze, dann habe ich Ohrhörer drauf und höre mir Gespräche an, also Podcasts. Ja, das sind dann zum Beispiel andere Gespräche als die meine direkten Nachbarn nebeneinander führen. Und das Gleiche ist jetzt auch irgendwann optisch möglich. Das heißt, ich kann sozusagen die Leute in der U-Bahn dann irgendwann optisch austauschen. Also das heißt, das ist so ein fortgehender Prozess der Entkopplung von dem, was ich gerne sehen möchte, ja, und dem, was tatsächlich da ist. Und ich finde das einen ziemlich spannenden Prozess, denn wenn ich mir das selbst zusammenstellen kann, dann kann ich mir meine Realitätswahrnehmung entsprechend konfigurieren. Kann ich zum Beispiel endlich mal wieder am Alex vorbeigehen, ohne das hässliche Alexa-Gebäude zu sehen oder so etwas, ja?
Also das heißt, du würdest wirklich erstrebenswert finden, das vielleicht mit einer Brille zu machen und dann wirklich Sachen auszublenden, aber verliert man dann vielleicht auch nicht den richtigen Blick auf die Dinge, wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel subjektiv unschöne Dinge ausblendet, wie zum Beispiel Menschen, denen es nicht gut geht, Obdachlose zum Beispiel?
Das ist dann wieder die Gefahr daran, ne? Und das ist glaube ich, dann eine Sache, auf die man dann eben gesellschaftlich wiederum antworten muss, indem man beispielsweise schon mal von vornherein verhindert, dass es solche Menschen gibt. Also das ist, finde ich, sollte man eher auf so einer globalen Ebene dann betrachten.
Was würdest du denn dann rauslöschen, wenn du so eine Brille hättest? neben dem Alexa-Gebäude?
Gute Frage. Ich glaube, es geht gar nicht so genau darauf, dass was ich rauslöschen würde, sondern eher, was ich reintun würde. Und dieses Reintun wiederum wäre, glaube ich, dann wiederum, würde sich anbieten, dass das wieder ein sozialer Prozess ist. Dann würde ich wieder das reintun, was meine Freunde sich reintun oder so. Und ich würde deren Ersetzungen abonnieren oder so etwas. Ja, also ich glaube, daraus könnte ein sehr, sehr lustiger, ein sehr, sehr reichhaltiger sozial-kultureller Prozess wieder entstehen.
Der Online-Talk, die Stunde Online-Talk neigt sich schon wieder dem Ende entgegen und das ist vielleicht auch ein guter Moment, um nochmal kurz zurückzuspringen und auch eine Hörerin zu Wort kommen zu lassen. Zurückspringen wir zum Thema Kontrollverlust. Christiane hat gemailt an wissen@derajo.de. Ich bin eigentlich auch für Kontrollverlust, aber was ist mit den Übergangszeiten, in denen nicht die Mehrheit der Gesellschaft oder diejenigen, die entscheiden und regieren, jede eigentlich harmlose Bemerkung, Tat und so weiter eventuell negativ sanktionieren. Also die Übergangszeit, wo sich nicht alle einig sind über diesen Kontrollverlust, die könnte eventuell zum Problem werden, meint Christiane.
Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in einer Phase stecken, die wahrscheinlich noch ein bisschen holprig wird. Also wir sehen das ja schon teilweise, wo, sag ich mal, diese Ungleichzeitigkeit aufeinander trifft, wo beispielsweise solche Sachen wie WikiLeaks oder andere Phänomene oder zum Beispiel Anonymous und deren Machenschaften plötzlich auf Strukturen treffen, die darauf gar nicht vorbereitet sind. Und ja, und ich glaube, dass dieser gesellschaftliche Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist und auch weiterhin holprig wird. Deswegen sage ich ja auch tatsächlich, dass Datenschutz an sich ist noch nicht sofort abgeschafft gehört, sondern dass gerade für diesen Übergangsprozess wir auch noch einen gewissen Schutz brauchen.
Okay, das noch als Nachfrage zu dem Thema. Neben dem Kontrollverlust-Blog hast du ja noch jede Menge andere Projekte am Laufen. Das haben wir ganz am Anfang mal angesprochen. Also das gibt ein persönliches MS-Pro-Blog, den Podcast Wir müssen reden, die Seite twitcrit.de. Und das kriegst du alles unter einen Hut. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich noch 5 weitere Projekte vergessen.
Ja, nein, also es ist so, dass ich zum Beispiel Twitcrit ist jetzt ein bisschen eingeschlafen wieder. Betreue ich jetzt gar nicht. Das wird gerade gar nicht so richtig betreut. Wir machen ab und zu mal eine Twitter-Lesung noch, aber das war es auch schon. Wir müssen reden, ist tatsächlich so das Regelmäßigste, was momentan in meinem D'oeuvre so abgeht. Auch meine Blogs befülle ich relativ unregelmäßig, gerade weil ich wieder in so einer Konsolidierungsphase bin, wo ich wieder viel lese und mich und versuche eben wieder neue Ansätze zu finden für die Themen weiterzuspinnen, die ich so mache.
Das heißt, du arbeitest vielleicht auch gerade an was, von dem wir noch nichts wissen?
Ich arbeite eigentlich immer noch an denselben Themen. Ich versuche sie nur auf einer, fundierteren Grundlage nochmal zu reformulieren.
Und liegt dir eins der Projekte, die jetzt schon sichtbar sind, für uns besonders am Herzen? Und warum?
Also ich glaube, der Kontrollverlust-Blog, da wird es demnächst wieder ein bisschen zügiger zugehen, das ist meine Hoffnung. In dem Bereich bin ich gerade wieder ein bisschen am Forschen und am Sachen überlegen und ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren.
Vielleicht noch zum Schluss so eine Ausblickfrage, wenn du dir das Internet heutzutage anschaust. Was siehst du da? Wie betrachtest du das Internet heute und blickst du optimistisch in die Zukunft?
Ja, also ich glaube schon. Also ich sehe momentan wieder so eine leichte Stagnation, die wir gerade so in diesem Social Media Bereich erleben. Fehlt so ein bisschen der neue innovative Schub. Ich glaube, ich meine, nach meinem Empfinden ist da seit Twitter eigentlich nichts Wesentliches mehr passiert, was ich ein bisschen traurig finde. Und ich glaube, dass da aber noch einiges, dass wir einiges sehen werden. Also ich glaube, dass die Entwicklung sich da auch mal in gewissen Hinsicht nach so Sprüngen orientiert. Also irgendwann sind dann wieder die Technologien und so weiter und so fort so weit, dass plötzlich wieder eine ganz neue Art von kommunikativen Dienst möglich wird, wie das zum Beispiel bei Twitter auch der Fall war.
Man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn man sich durch die Blogs liest, es ist alles ganz schlimm, wie es im Moment läuft mit dem Internet. Aber du meinst, es läuft doch insgesamt ganz gut.
Ja, ich bin auch momentan relativ unzufrieden, aber ich bin einfach sehr positiv für die Zukunft gestimmt. Das wird schon alles.
Ja, das war es schon wieder mit dem Online-Talk. Eine Stunde Online-Talk ist vorbei, die Porträtausgabe. Wir haben Michael Seemann vorgestellt, alias MS Pro. Und wir würden dir noch ein kleines Schlusswort einräumen, wenn du möchtest.
Ja, also ich bin dafür, dass wir insgesamt die Debatte um das Internet ein bisschen mit ein bisschen mehr Optimismus führen, dass wir in all den Entwicklungen, die es so gibt, auch immer den positiven Kern versuchen zu identifizieren und nicht immer auf alles draufschlagen, wenn sich etwas ändert.
Aus Köln sagen tschüss, Sebastian Sonntag
und Thomas Reintjes und vielen Dank, Michael Seemann.
Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Dankeschön.